Deutschlandfunk, eine Welt.
Mit Manfred Götzke, schön, dass Sie zuhören. Viele Geflüchtete aus Syrien oder Afghanistan sind erstaunt, wie herzlich die Ukrainer empfangen werden, wie die Regierung unbürokratisch helfen. Sie fühlen sich als Flüchtlinge zweiter Klasse, hier in Europa ebenso wie im Nahen Osten. Wir berichten gleich aus dem Libanon. Außerdem stellen wir Ihnen den Mann vor, der vor den Vereinten Nationen einen Krieg verkaufen muss, den russischen UN-Botschafter Wassily Nebenzia. Und es geht in eine Stadt im Mega-Lockdown, die Millionenmetropole Shanghai. Dort wächst inzwischen die Kritik an der Corona-Politik der Staatsführung. Die Flüchtlingspolitik in Polen hat zwei Gesichter. Die ukrainischen Geflüchteten werden herzlich aufgenommen und von der Regierung auch nicht Flüchtlinge, sondern Freunde, Nachbarn genannt. Gleichzeitig sitzen arabische Flüchtlinge an der Grenze zu Belarus nach wie vor fest im Niemandsland, werden nicht eingelassen. Diese doppelten Standards werden nicht nur hier in Europa wahrgenommen, sondern auch im Nahen Osten. In den Ländern, die vor dem Ukraine-Krieg die meisten Geflüchteten aus Syrien aufgenommen haben. Die Türkei und vor allem der Libanon, der auch noch in einer schweren Wirtschaftskrise steckt. 1,5 Millionen Syrer leben allein dort, teilweise unter schlimmsten Bedingungen. Die libanesische Regierung, aber auch die Geflüchteten selbst fürchten, dass man sie nun vergisst, dass auch internationale Hilfen wegbleiben, jetzt wo alle Augen auf den Krieg in der Ukraine gelenkt sind. Martin Durm hat mit einigen Geflüchteten an der Grenze zu Syrien gesprochen. Sie finden, wir sind Flüchtlinge zweiter Klasse.
Draußen vor dem Zelt stehen die Schuhe, drinnen liegen Jacken auf einer Matratze. Alles zerschlissen und mehrmals geflickt, die Schuhe, die Matratze, die Zeltplane vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, unter dem die Familie haust. Vater, Mutter, drei Kinder. Man muss die Geschichte nicht weiter erzählen. Es ist fast immer dieselbe. Die Granaten, die brennenden Häuser, die Flüchtlinge mit ihren zusammengeschnürten Habseligkeiten. In den ersten Monaten hoffen sie meist, bald wieder zurückkehren zu können. Aber mit den Jahren verliert sich das. All die Kriege in Syrien, in Libyen, im Jemen, im Irak, man hätte das am Anfang noch stoppen können, sagt Abu Khaled. Aber keiner war dazu bereit. Was jetzt in der Ukraine geschieht, geschah in Syrien 2011. Ein Jahrzehnt später leben allein im Libanon immer noch mehr als 1,5 Millionen Flüchtlinge in Lagern und Notunterkünften. Wegen des großen europäischen Krieges, sagt Khaled, seien sie jetzt zu Flüchtlingen zweiter, nein, fünfter Klasse geworden. Niemand kümmert sich mehr um uns, meint er. Wir werden vergessen. In den letzten Tagen hatten wir hier in der BK Regen und Schneesturm. Das Wasser kam überall ins Zelt rein und draußen hat es gefroren. Wenn er sich's aussuchen könnte, meint Amr, Abu Khaleds Cousin, dann wäre er jetzt lieber Ukrainer als Syrer. Die würden in Europa wenigstens gut versorgt. Sie als Syrer würden bald nur noch die Reste von den internationalen Hilfsorganisationen bekommen. Draußen ist es windig und kalt. Die BK ist eine 900 Meter hohe Ebene, die Syrien vom Libanon trennt. Auf den Bergen ringsum liegt Schnee. Im Zelt Abu Khaleds haben sich nach und nach mehrere Männer um einen Ofen versammelt. Verbitterte Männer. Für die Europäer, sagt einer von ihnen, sind die Araber jetzt nicht mehr wichtig. Für sie haben nur noch die Ukrainer Priorität. Die Europäer kümmern sich erst mal um ihre eigenen Leute. Danach kommen dann wir dran. Sie sagen sich, gibt erstmal den ukrainischen Flüchtlingen ihre Lebensmittelpakete. Was noch übrig bleibt, kriegen die Araber. Es gibt bislang keinen konkreten Hinweis darauf, dass die internationalen Flüchtlingshilfswerke mit zweierlei Maß messen würden. Allerdings wurde im Nahen Osten empört zur Kenntnis genommen, dass bei Kriegsausbruch hunderte Flüchtlinge aus arabischen und afrikanischen Ländern im polnisch-ukrainischen Niemandsland hängen blieben. Der Vorwurf, alles für die Ukraine, nichts mehr für Syrien, hält sich hartnäckig in der arabischen Welt. Selbst der Präsident der größten libanesischen Hilfsorganisation AMEL, Dr. Kamel Mohanna, ist alarmiert. Wir hatten kürzlich ein Treffen mit dem Sozialminister. Er teilte uns mit, dass die internationalen Hilfsorganisationen wahrscheinlich aus dem Libanon abziehen würden, um in die Ukraine zu gehen. Das wäre zutiefst diskriminierend. Im Westen sagt man sich offenbar, die Ukrainer sind wie wir. Sie haben blaue Augen, das sind keine Syrer oder Iraker. Vor einem Jahr kamen bei der internationalen Geberkonferenz für Syrien 5,3 Milliarden Euro zusammen. Nur ein Teil des Geldes ist bislang ausgezahlt worden. Wir haben im Libanon 1,5 Millionen Flüchtlinge aus Syrien, sagt Kamal Mohanna. Wir müssen jetzt befürchten, dass die dafür vorgesehenen Gelder am Ende in die Ukraine abfließen. Für den Libanon, der sich ohnehin in der schlimmsten Wirtschaftskrise seiner Geschichte befindet, wäre das ein finanzielles Desaster. Schon jetzt leben nach Angaben der Vereinten Nationen 90% der geflüchteten Syrer in Armut. Und mit dem Krieg in der Ukraine kommen noch härtere Zeiten. Im Zelt Abu Khaled sieht man das ähnlich, aber die Empörung hat sich etwas gelegt. Die Männer sitzen jetzt auf der Matratze und rühren Zucker in ihren Tee. Abu Khaled schnalzt mit der Zunge und sagt, klar gibt es einen Unterschied zwischen denen dort und uns hier. Aber ich verstehe das. Es ist ja gut, dass den ukrainischen Flüchtlingen geholfen wird. Europäer helfen Europäern. Ich finde das richtig. Die wollen halt auch ihre Freiheit.
Die wollen halt auch ihre Freiheit. Syrische Flüchtlinge im Libanon fühlen sich unfair behandelt. Martin Durm hat mit ihnen auf der BK, einer Hochebene an der Grenze zu Syrien, gesprochen. Um einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg bei den Vereinten Nationen zu verkaufen, bedarf es wohl eines hohen Maßes an Zynismus. Der russische UN-Botschafter, Wassily Nebenzia, der bringt diese Eigenschaft offenbar mit. Mit einem Pokerface schmettert er jede mögliche Resolution zur Beilegung des Konflikts per Veto ab. Ohne mit der Wimper zu zucken, hält er das Foto einer im Bombenhagel getöteten Schwangeren hoch und erklärt einfach Fake. Durchschauen ließ sich der russische Diplomat nach Aussagen vieler Kollegen noch nie. Jetzt ist Nebenzia offenbar dort fast völlig isoliert hinter der Front des Informationskriegs. Viele fragen sich, was geht wirklich in ihm vor? Antje Passenheim stellt Putins Mann in New York vor.
Seine Motto-Gutzi-Pakt, Moskaus UN-Botschafter seit Beginn der Ukraine-Invasion nicht mehr vor seiner Residenz auf New Yorks Upper East Side. Auch die geselligen Wodka-Runden, zu denen die westlichen Kollegen so gern auf seine Terrasse kamen, fallen für Wassily Nebenzia aus. Der Diplomat ist einsam geworden, seit er der Weltgemeinschaft den Krieg verkaufen muss. Und Sätze wie diesen. Während dieses Treffens hat Präsident Putin die Entscheidung für eine militärische Spezialoperation im Donbass getroffen. Es war die letzte von vielen Sitzungen des UN-Sicherheitsrats, in der seine westlichen Kollegen noch glaubten, mit Nebenzia nach einer diplomatischen Lösung zu suchen. Zynisch warf der sichtlich übel gelaunte, glatzköpfige Koloss Journalisten beim Reingehen zu. Er fange an, diese Spätveranstaltungen zu mögen. Der handgeschriebene Zettel, der kurz darauf zwischen den Top-Diplomaten am Hufeisentisch kursierte, jagte ihnen einen Schauer über den Rücken. Während sie um Frieden rangen, hatte Putin den Krieg begonnen. Nebenzia wirkte blass, doch er zeigte keine Regung. Ein Profi folgt der Regie aus Moskau und die heißt Lügen wie gedruckt.
They won't accept that we are presenting facts and not just propaganda.
Ob es die militärische Spezialoperation ist, ob US-Biowaffenlabore in der Ukraine, aus denen vergiftete Fledermäuse auf Russen losgelassen werden sollen, oder die getötete Schwangere im Bombenhagel von Mariupol, die Nebenzia kühl als Fake bezeichnet. Unbeirrt verliest er mit monotoner Stimme, was Moskau diktiert. Der breitschultrige Riese mit dem Pokerface hinter der randlosen Brille könnte den Bösewicht in einem James-Bond-Film spielen. Nichts scheint ihn zu erschüttern. Kritiker wischt er mit einem gnadenlosen Zynismus weg. Er sei wie alle russischen Diplomaten dazu ausgebildet worden, seine Rolle zu spielen, sagt Thomas Graham, Russland-Experte im Think Tank Council on Foreign Relations in New York.
His role is basically to defend the Russian position.
Seine Rolle ist es, die russische Position und die Geschehnisse in der Ukraine zu verteidigen und das immer wieder vor der Welt zu wiederholen, dem westlichen Narrativ sogenannte Fakten entgegenzusetzen, um die Menschen zu verwirren. Das Drehbuch für diese Auftritte werde komplett im Kreml geschrieben, sagt der ehemalige Russland-Beauftragte im Nationalen Sicherheitsrat unter US-Präsident George W. Bush.
And I'm sure that the talking points.
Die Redepunkte werden im Außenministerium in Moskau verfasst. Ich bin mir sicher, ihm wird das Narrativ ganz klar vorgegeben, die Position, die er verteidigen muss. Alle russischen Diplomaten würden fürs schamlose Lügen trainiert, ganz gleich, was sie dabei dächten. Alle hätten gelernt, selbst ihre minimalste Körpersprache zu beherrschen, um sich nicht in die Karten schauen zu lassen. Dabei sei ihr eigener Einfluss gering. Wir haben das schon bei allen vorangegangenen Botschaftern bei den UN oder in den USA gesehen. Sie sind keine Entscheidungsträger. Sie werden in Moskau nicht um ihren politischen Rat gefragt. Sie müssen die Kreml-Position einem internationalen Publikum verkaufen.
That position. In this case before a global audience.
Zu den Vereinten Nationen nach New York schicke Moskau nur absolute Profis. Nebenzia hatte sich sein Profil als Stellvertreter von Außenminister Lavrov gemacht. Vor 5 Jahren löste er als Gesandter der ständigen Moskauer Vertretung am East River seinen Vorgänger Vitali Churkin ab. Der Diplomat mit dem Spitznamen Mr. No war überraschend einen Tag vor seinem 65. Geburtstag gestorben. Offenbar erlag er in seinem Büro einem Herzanfall, doch der Verdacht auf eine mögliche Vergiftung wurde niemals ausgeschlossen. Das war in einer Zeit, in der innerhalb von wenigen Monaten weltweit gleich 8 russische Diplomaten plötzlich starben. Erschossen, erkrankt, tot aufgefunden. Nebenzia sei im internationalen Kollegenkreis als hochprofessioneller Diplomat geschätzt worden, sagt der UN-Direktor der Denkfabrik Crisis Group, Richard Gowen.
Other ambassadors in the Security Council, at least before the war.
Andere Botschafter im Sicherheitsrat haben immer gesagt, dass sie ihn mögen und gut mit ihm arbeiten können. Das war zumindest vor dem Krieg so. Als netten Kerl hatten seine Kollegen Nebenzia bis zu diesem Punkt beschrieben. Klug und gesellig sei er, humorvoll und sogar gemütvoll und garantiert eines nicht, ein Apparatschik. Nebenzia sei bekannt für seinen Spaß am Wortspiel, was ihn wiederum auch hinter den schweren Vorhängen des Sicherheitsrats zu einem harten Knochen macht und einem Weltmeister des Vetos. Wenn er Resolutionen mit einem Jet abschmettert, wirkt es oft, als habe er Spaß an der Bösewichtrolle.
He has a talent for Public Theater.
Er hat ein Talent für öffentliches Theater im Sicherheitsrat und wenn er hart gegen andere Mitglieder vorgehen will, dann tut er das.
Wants to really push hard against other council members, he does so.
Damit hat Nebenzia auch den früheren deutschen UN-Botschafter Christoph Heusgen dazu gebracht, die diplomatische Etikette zu verletzen. Als Russland und China im Sicherheitsrat Deutschlands Bemühungen blockierten, der syrischen Bevölkerung humanitäre Hilfe zu gewähren, gab Heusgen dem Russen und seinem chinesischen Kollegen auf, sie sollten doch mal ihre Weisungsgeber fragen, ob sie noch in den Spiegel schauen könnten. Doch andererseits soll Nebenzia auf Moskau eingewirkt haben, damit wenigstens ein Grenzübergang für solche internationale Hilfe offen bleibt. Nebenzia habe damit verhindern wollen, dass sein Land bei den Vereinten Nationen völlig isoliert dasteht, sagen Diplomaten. Das war vor dem Ukraine-Krieg. Nun ist Nebenzia isoliert. Vom Einfluss nach Moskau abgeschnitten, von seinen Kollegen in New York auch. Er wirke unruhig, sagen die, die ihm begegnen, und auch Beobachter Gowen meint.
At least as you see him on the screen, Nebenzia looks tired.
Zumindest auf dem Bildschirm sieht er müde aus, und bei einigen seiner Auftritte, besonders vor der Vollversammlung, haben viele den Eindruck, dass er das bloß schnell hinter sich bringen will.
He would just like to get this over with.
Niemand wisse, was Vasily Nebenzia tatsächlich über die Behauptungen denke, die er da mache.
Ein Botschafter, der sich vielleicht doch nicht so ganz wohl fühlt in seiner Rolle als Bad Guy. Antje Passenheim war das über Russlands UN-Botschafter Wassily Nebenzia. Nach dem Abzugsdesaster in Afghanistan stehen auch andere militärische Auslandseinsätze des Westens zur Disposition. Zum Beispiel der in Mali. Die Ex-Kolonialmacht Frankreich zieht definitiv ihre Soldaten bis zum Sommer ab. Und im Mai entscheidet der Bundestag, ob man an dem Einsatz in Mali festhalten will. Ein Abzug vor allem der Franzosen dürfte das Land noch weiter destabilisieren, denn ähnlich wie in Afghanistan hat auch in Mali die Präsenz ausländischer Soldaten gelinde gesagt wenig gebracht. Vor 10 Jahren haben islamistische Gruppen den Norden des Landes besetzt und bis heute hat die Regierung den Kampf gegen den Terror weder gewonnen noch im Griff, trotz der Militärunterstützung aus Europa. Im Gegenteil, die Menschen im westafrikanischen Staat leiden nicht nur unter Terrorattacken, sondern auch unter den harten Sanktionen, die gegen die Militärjunta verhängt wurde. Wo steht Mali also 10 Jahre nach Beginn des Konflikts? Dunya Sadaki berichtet.
Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kabru! Allahu Akbar!
Mit Hacken und Vorschlaghammern gehen die islamistischen Kämpfer 2012 auf die heiligen Grabstätten in Timbuktu im westafrikanischen Mali los. Die Islamisten, die der Terrormiliz Al-Qaida nahestehen, übernehmen Städte im Norden. Sie verbieten Musik, Frauen müssen sich verhüllen. Verstöße gegen die Glaubensvorstellungen der Islamisten werden hart bestraft, zum Beispiel mit Peitschenhieben.
Unser Krieg ist ein heiliger Krieg im Namen des Islam. Wie lange predigen die Imame jeden Freitag schon, hier in Mali, in Afrika, in der ganzen Welt? Aber nichts hat sich verändert. Die Frauen tragen das Kopftuch nicht. Es gibt Nachtclubs und Diskotheken. Überall ist Musik. Jetzt, seit der Dschihad begonnen hat, sehen Sie selbst.
Die Reaktion darauf lässt nicht lange auf sich warten. Malis Regierung bittet die ehemalige Kolonialmacht Frankreich um militärische Hilfe. Französische Soldaten vertreiben die selbsternannten heiligen Krieger aus den Städten Nordmalis. Die Bevölkerung dort feiert die Franzosen als Befreier. Zunächst. Denn die Dschihadisten verschwinden nicht wirklich. Immer wieder erschüttern Anschläge das Land, Terror und Gewalt breiten sich aus. In Mali und über die Landesgrenzen hinaus. Über 10.000 internationale Sicherheitskräfte operieren seitdem im Land. Auch die Bundeswehr. Mehr als 1.000 deutsche Soldaten und Soldatinnen sind in Mali stationiert. Während die französische Antiterroreinheit Barkhane versucht, Extremisten zu bekämpfen, beteiligt sich die Bundeswehr an der UN-Stabilisierungsmission MINUSMA und bildet im Rahmen einer europäischen Trainingsmission malische Truppen aus. Immer wieder sterben Sicherheitskräfte bei Terrorattacken. Im Sommer 2021 werden auch 12 deutsche Soldaten bei einem Selbstmordanschlag verletzt. Trotz jahrelanger Ausbildung, die malischen Sicherheitskräfte gelten bis heute als schlecht ausgebildet und ausgerüstet. Weil die Gewalt im Land nicht aufhört, kommt es immer wieder zu Massendemonstrationen.
Mali und die Malier haben genug von dem, was hier passiert. Man tötet unsere Kinder, man tötet unsere Eltern, man tötet schwangere Frauen. Mali sollte von der Operation Barkhane beschützt werden. Was machen die?
Nach 2 Putschen binnen eines Jahres regiert seit 2020 eine Militärjunta das Land. Sie macht Stimmung gegen Frankreich, soll stattdessen mit berüchtigten russischen Söldnern paktieren und verschiebt die versprochenen demokratischen Wahlen um 5 Jahre. Die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS verhängt daraufhin harte Sanktionen. Frankreich kündigte brüskiert an, seine Antiterroreinheiten bis zu diesem Sommer abzuziehen. Im Norden des Landes, der besonders von Terror und Gewalt betroffen ist, bedauern das manche und machen sich Sorgen. So wie dieser Mann aus der Stadt Gao.
Die Barkan hat die Ausbreitung der Dschihadisten stoppen können. Und seitdem die Mission da ist, haben viele junge Leute, die arbeitslos waren, einen Job gefunden.
In Gao ist auch die Bundeswehr stationiert. Für sie habe der Abzug der Franzosen ebenfalls unmittelbare Folgen, sagt Ulf Lessing, Leiter der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung vor Ort. Die Missionen könnten noch gefährlicher werden.
Da gab es in den letzten Wochen so eine Vereinigung verschiedener früher Rebellengruppen, die eigentlich 2012 angefangen hatten, den Norden einzunehmen. Die wurden dann von Frankreich vertrieben, haben sich zersplittert in unzählige Gruppen. Die haben sich jetzt alle vereinigt. Offiziell, weil sie mit der Regierung zusammenarbeiten wollen. Aber ich meine, Vermutung war auch so ein bisschen, dass sie sich dafür positionieren, dass die Franzosen gehen und sich relativ schnell, wenn sie wollten, die Regierung nicht das macht, was sie will, den Norden wieder übernehmen könnten.
Auch in Berlin wurde zuletzt über den Bundeswehreinsatz in Mali diskutiert. Im Mai muss der Bundestag darüber entscheiden, ob das Mandat für den Einsatz verlängert werden soll.
10 Jahre Terror in Mali und kein Ende, Dunja Sadaki berichtete. Während es in Deutschland an diesem Wochenende fast überall vorbei ist mit den Corona-Maßnahmen, gibt es in China nach wie vor extreme Corona-Beschränkungen, sobald auch nur ein paar Covid-Fälle bekannt werden. Denn trotz vorhandener Impfstoff und milden Omikron-Verläufen verfolgt das Land noch immer eine Null-Covid-Strategie. Aber auch die obrigkeitstreuesten Chinesen sind inzwischen nicht mehr einverstanden mit dieser Politik, weil sie inzwischen Leben kostet. Eine Krankenschwester in Shanghai stirbt nach einem Asthmaanfall. Eine schwangere Frau in Xi'an verliert im 8. Monat ihr Kind, weil sie im Krankenhaus wegen Corona-Beschränkungen nicht behandelt werden. In Shanghai hat gestern ein neuer Lockdown begonnen. 16 Millionen Menschen werden dort eingesperrt, massenweise durchgetestet und dann vielfach nicht informiert, wie es weitergeht. Und trotz fehlender Meinungsfreiheit nehmen dort die kritischen Stimmen, die regierungskritischen Stimmen zu. Wozu Mut gehört. Eva Lambi-Schmidt.
Zwangsweise eingesperrt, massenweise durchgetestet und nicht informiert werden, wie es weitergeht. Das erleben gerade Millionen Menschen in mehreren Städten in China. Die größte Metropole Chinas, Shanghai, ist in einem strikten stadtweiten Lockdown, bei dem der gesamte öffentliche Nahverkehr eingestellt ist und die Menschen in ihren Häusern bleiben müssen. In einigen Teilen der Stadt sogar länger als angekündigt und ohne Lebensmittelversorgung, sagt Yan in Pudong im östlichen Teil der Stadt. Er möchte nur seinen Nachnamen nennen. Während manche Stadtteile bereits Hilfe von der Regierung erhalten haben, wartet er tagelang vergeblich auf Lebensmittel. Die Online-Lebensmittelmärkte in unserem Stadtteil sind alle geschlossen. Wir können die benötigten Lebensmittel nicht bekommen. Die Regierung hat uns bis jetzt keine Hilfe geschickt. Wir sind ganz auf die gegenseitige Hilfe der Nachbarn angewiesen. Selbst chinesische Staatsmedien haben von Schwierigkeiten berichtet, etwa bei der Versorgung mit Lebensmitteln und bei der medizinischen Versorgung. Yan sagt, er kann verstehen, dass es schwierig sei, bei so einer großen Stadt wie Shanghai mit 26 Millionen Einwohnern jeden Winkel der Stadt zu erreichen. Doch er sagt auch, wenn die Regierung gute Arbeit leisten wolle, dann hätte sie das auch tun können. Denn sie verfügt über viele Ressourcen, wenn sie nur gut geplant hätte. Darüber hinaus gibt es keine offiziellen und verlässlichen Informationen. Vor allem die medizinische Versorgung bereitet den Menschen Sorgen, sagt Fang, der auch seit mehreren Tagen in seiner Wohnung eingesperrt ist. Besonders die alten Menschen haben unter dieser schlimmen und extremen Situation zu leiden. Es sind die Menschen, die regelmäßig auf medizinische Hilfe angewiesen sind. Während des Lockdowns können sie keine Behandlung oder Medikamente bekommen, die sie brauchen.
In vielen Wohnhäusern in Shanghai gibt es Chatgruppen, in denen sich die Nachbarn gegenseitig helfen. Das gibt vielen Sicherheit. Angst haben viele auch davor, positiv getestet zu werden, denn das bedeutet in China sofort in ein Krankenhaus oder in eine dafür vorgesehene Isolationseinrichtung gebracht zu werden. Auch asymptomatische Fälle und enge Kontaktpersonen betrifft das. In Shanghai stoßen diese Einrichtungen an ihre Kapazitätsgrenzen. In großen Messehallen und Sportstadien in Shanghai stehen Betten dicht an dicht. Nur schmale Trennwände gibt es, wenn überhaupt, dazwischen. In den sozialen Netzwerken sorgen die Lebensbedingungen dort für großen Unmut. Menschen tun sich in den Chatgruppen in WeChat, dem chinesischen Pendant zu WhatsApp, zusammen, um sich geschlossen dafür einzusetzen, dass sie zu Hause bleiben dürfen, sollten sie positiv getestet werden. Eine kleine Form des Protests. Einen richtigen Protest gegen die Covid-Maßnahmen gibt es in China nicht. Presse- und Meinungsfreiheit gibt es nicht. Doch es sind immer mehr regierungskritische Stimmen zu vernehmen. Ein chinesischer Professor für Psychologie, der mittlerweile in den USA lebt, beobachtet diese Entwicklung bereits seit Anfang des Jahres, als die Infektionszahlen in China bereits wieder zunahmen. Aus Sicherheitsgründen nennen wir seinen Namen nicht. Es hat zu lange gedauert. Am Anfang dachten die Leute, es würde nur Monate dauern und das schien erträglich zu sein. Toleranz ist das, was Asiaten am besten können. Aber jetzt sind es schon 2 Jahre. Inzwischen haben alle Städte, von der kleinsten bis zur größten, in gewissem Maße Erfahrungen gemacht mit den Abregelungen. Die zunehmende Unzufriedenheit habe auch damit zu tun, dass die Wirtschaft nicht mehr so stark wächst, sagt der Professor. Das mache sich direkt im Leben der Menschen bemerkbar. Von den strikten Corona-Maßnahmen und den wiederkehrenden Lockdowns sind neben großen Unternehmen auch viele kleine Geschäftsleute und Selbstständige betroffen.
Die Kritik an der kaum noch nachvollziehbaren Lockdown-Politik in China wächst. Eva Lambi-Schmidt berichtete aus dem abgeriegelten Shanghai. Und das war's von Eine Welt für heute. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende.